herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform. Heute wollen wir mal etwas über die Stadtgrenzen hinausblicken und zwar in Richtung Laupheim und im Speziellen dort hoch zum Schloss, das den etwas eckigen Namen Schloss Groß Laupheim trägt. Daneben steht seit einigen Jahren ein Gebäude, das für die Stadt Laupheim mit Sicherheit eines der wichtigsten Errungenschaften des letzten Jahrzehnts ist. Das Laupheimer Kulturhaus, einst Ökonomiegebäude für das Schloss Groß Laupheim, hat seit der Eröffnung im Jahr 2002 eine rasante Entwicklung genommen. Eingebettet in einen Park und einen romantischen Rosengarten ist das gepflegte Ensemble über den Dächern der Stadt längst zum Aushängeschild der Stadt Laupheim geworden. Dieses Gebäude also heute unser Thema und als kompetenten Gast haben wir uns den Manager des Kulturhauses rausgelassen, Bernd Leiter. Hallo Bernd.
Hallo Rainer, grüß dich.
Bevor wir uns jetzt dem Gebäude zuwenden, möchte ich doch aber erstmal den Mensch hinter dem Manager vorstellen, der mir hier gegenüber sitzt. Bernd, bist du eigentlich aus Ulm ursprünglich?
Ja, gebürtiger Ulmer.
Und dein Weg ging geradewegs von Ulm nach Laupheim oder waren da irgendwelche Stationen davor?
Nein, da waren viele Stationen davor. Man wird ja nicht so von der Schule direkt nach Laupheim getragen in diesen Beruf, sondern da gehört eine lange Geschichte dazu. Ich habe mal mit 16 Kommunikationselektroniker gelernt, so klassisch wie man das tut, mit 16 von der Realschule runter und dann habe ich Zivildienst gemacht und habe mich da in meine heutige Frau verliebt und habe dann eine Ausbildung gemacht als Heilerziehungspfleger am Behindertenheim Tannenhof. Und dann hat mir da die Personalratsarbeit ziemlich viel Spaß gemacht. Ich war dort Jugendvertreter und habe da so ein bisschen Einblick in Betriebswirtschaft bekommen und in solche Dinge. Und habe da immer viel Musik gemacht, in Ulm eine Band gehabt und Platten aufgelegt. Und irgendwie kam dann die Gründung dieses Radiosenders, wo wir heute sind, irgendwo mit ins Spiel. Und ich durfte da mit dabei sein. Es war eine spannende Zeit. Dann war ich eine Zeit lang genau auf diesem Stuhl gesessen, den du jetzt hast, Rainer, nämlich Geschäftsführer dieser Radio Free FM GmbH. Und vom Radio dann ins Roxy, da kam damals der Peter Lange auf mich zu und fragte, ob ich nicht Lust hätte, im Roxy mitzuarbeiten, Programm für jüngere Leute zu machen und Marketing und Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Und dann habe ich das im Roxy getan und habe dann noch mit dem Peter gearbeitet. Irgendwann ging Peter und Thomas kam und wir hatten da auch eine tolle Zeit. Und wir hatten damals einen Praktikanten aus Laupheim, den Jan Ilk, der brachte irgendwann einen Zeitungsartikel mit von diesem Bau dieses Kulturhauses und sagte, das wäre doch was für dich, da ist eine Stelle ausgeschrieben, bewerb dich doch mal. Und ich habe mich da beworben und habe den Job bekommen und bin seit 2001 in Laupheim.
Also von Anfang an sozusagen.
Ich war noch ein Jahr in der Planungs- und Bauphase mit dabei und im Nachhinein zum Glück auch in dieser Zeit noch dabei.
Ja, da wollen wir nachher auf jeden Fall auch noch drüber reden. Was qualifiziert einen letztendlich zum Manager eines Kulturhauses? Das hast du dann noch eine Zusatzausbildung gemacht?
Ja, ich habe beim Kolpingwerk noch eine Zusatzausbildung gemacht als Betriebswirt, so berufsbegleitend am Wochenende 3 Jahre. Und dann natürlich die viele Erfahrung, sage ich mal, die man mit Kulturarbeit in Ulm gesammelt hat, sei es hier bei FreeFM oder später dann auch im Roxy. Das war schon ein Pfund, mit dem ich dort auch wuchern konnte.
Und heute bist du Manager, nennt sich das zumindest auf der Homepage. Das heißt, du bist das Mädchen für alles wahrscheinlich.
Ein Stück weit. Wir sind ein kleines Team. Das macht aber total Spaß. Ist auch sehr schlagkräftig, wenn man so klein ist. Da sind die Entscheidungswege sehr kurz. Und ich bin halt der Kopf von dem Team. Und ohne die Menschen hinter mir und neben mir wäre dieses Haus auch nicht so erfolgreich. Das bin ja nicht nur ich alleine.
Du hast gesagt, ursprünglich hast du mal Kommunikationselektroniker gelernt oder sowas. Was ist das denn?
Da hat man mit Schwachstrom zu tun und macht Telefonanlagen, Alarmanlagen, also Brandmeldeanlagen.
Okay, also AC/DC, oder?
Nein, eben nicht, genau.
Eben nicht? Nee, eben
nicht High Voltage.
Ja, kannst du heute aber wahrscheinlich nicht mehr brauchen, oder?
Doch, es war eine gute Geschichte, vor allem auch in der Bauphase vom Kulturhaus, als es da am Dienstagnachmittag immer schon fix gab mit allen Fachingenieuren, mit den Architekten, mit den Planern. Und die dachten, da sitzt so ein Kulturfuzzi, der von Technik eh keine Ahnung hat. Und den konnte ich dann einfach immer mal wieder sagen, Moment mal, so stimmt's nicht, wie ihr das gerade machen wollt und plant. Ich lasse mich von euch nicht über den Tisch ziehen, sondern ich habe da Ahnung.
Wie praktisch.
Ja.
Und inzwischen lebst du auch im Laupheim?
Ja, nehme ich mal an, oder? Leben wir in Laupheim, haben 2 Kinder und es ist mit Kindern in Laupheim zu wohnen super schön. Natürlich sind wir nach wie vor sehr Ulm fixiert. Ulm ist einfach eine tolle und schöne Stadt und hat natürlich kulturell noch ein bisschen mehr zu bieten, wie wir mit dem Laupheimer Kulturhaus am Start haben. Die ganzen Freunde sind in Ulm und ja.
Aber Laupheim als solches schon schön zu wohnen, oder?
Es ist total schön zu wohnen. Ich laufe durch den Schlosspark zum Arbeiten, so ein schöner Arbeitsweg eigentlich bei Wind und Wetter durch den Schlosspark zu laufen und dann oben am Schloss anzukommen. Das hat schon ein gewisses Feeling, wenn man dann die Türen aufsperrt von einem Schloss und dort sein Büro hat.
Nee. Ich habe neulich hat mal einer zu mir gesagt, der aus dieser Ecke ist, Laupheim ist das bessere Biberach.
Ja. Ja, Es gibt natürlich so eine alte, in Anführungszeichen, Feindschaft zwischen Laupheim und Biberach. Und wir haben das mal noch ein bisschen mal auf die Spitze getrieben und haben mal in einem Restaurantführer eine Anzeige geschaltet mit dem Gästebucheintrag von Django Asyl, der bei uns ins Gästebuch schrieb, Laupheim ist Biberach hoch 2. Und das war der Inhalt dieser Anzeige, dieser Originaleintrag ohne Kommentar, nur noch www.kulturhaus-laupheim.de drunter. Und das fanden die Laupheimer super, die Biberacher weniger.
Waren die Biberacher nicht amüsiert?
Nein, not amused.
Nee, aber Laupheim hat sich ja schwer gemacht in den letzten 10, 15 Jahren, will ich mal sagen. Und ich denke, ein ganz, ganz wichtiger Baustein von diesem Weg zur Stadt, zur eigentlich auch jungen Stadt, denke ich mal, ist das Kulturhaus. Und wie das damals renoviert wurde, wo das eigentlich herkommt, darüber wollen wir in der nächsten Gesprächsrunde sprechen. Jetzt hören wir erstmal Musik, und zwar Soa mit Tourbillon. Habe ich es richtig ausgesprochen? Christian hat es rausgesucht und er macht es gerne, dass er mir französische Titel unterjubelt, und ich kann noch kein Französisch. Hier ist Soa. Ja, wir sind noch immer in der Plattform, beziehungsweise gerade mal in der Plattform angekommen. Heute zu Gast ist Bernd Leitner, und das Thema ist heute das Kulturhaus Schloss Groß-Laupheim. Vor 10 Jahren war das Kulturhaus noch so etwas, noch ein etwas heruntergekommener und vor allem vernachlässigter Teil der Laupheimer Schlossanlage. Ein Bekannter von mir hat mir mal erzählt, dass es früher eine Art Mutprobe war, in den dunklen Nächten an der Rückseite dieses Hauses vorbeizugehen, weil dort wohl eher zwielichtes Klientel einen Stammplatz hatte. Also ein weiter Weg vom Holzverschlag zur modernen Veranstaltungshalle. Bernd, du bist von Anfang an dabei gewesen. Hast du die Umbauarbeiten auch noch erlebt?
Ja, das war eine total spannende Erfahrung, und ich bin da Gott froh, dass ich diese Erfahrung machen durfte. Ich habe da unheimlich viel gelernt. Also ich glaube, wenn ich heute selber ein Haus bauen würde, ich würde vieles wissen, was man nicht machen durfte und was möglich ist. Vor allem, wir hatten einen Architekten, der uns als spätere Nutzer einfach zugehört hat. Und wenn man gesagt hat, wir brauchen da noch eine Steckdose und da muss die Tür größer werden und da hätten wir ganz weit Duschen in der Künstlergarderobe, dann hat man das umgesetzt, weil er den Sinn dahinter gesehen hat, dass das kein irrsinniger Wunsch von uns war. Und das eigentlich so auch in der Erfahrung und in den Gesprächen mit Kollegen aus anderen Stadtteilen eine Seltenheit, dass der Architekt auf die Nutzer hört.
Also der Architekt war von Anfang an auch überzeugt von dem Konzept, das dahinter steckt, und wie du sagst, er hat zugehört. Das heißt, ihr habt starken Einfluss auf das genommen, was eigentlich letztendlich realisiert wurde.
Vor allem, was den technischen Bereich betrifft. Klar, die Optik, dafür ist der Architekt zuständig. Das hat da wunderbar umgesetzt. Es ist eine unglaubliche Spannung zwischen alt und neu. Ihr seid alle herzlich eingeladen, euch das mal anzuschauen bei einer Veranstaltung dieses Haus. Es ist wirklich ein spannendes Erlebnis. Und mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich die Straße, die um das Kulturhaus geht. Da ging es darum, wie kommen wir da mit einem 40-Tonner-Equipment-Lastwagen hin? Und niemand wusste das. Man kann das zwar auf dem Papier planen, und der Architekt sagte, ich lasse einen Lastwagen kommen. Und dann kam da ein 40-Tonner-Sattelschlepper, da war alles voller Kies, die Straße war noch nicht geplant, und dann hat man rangiert und hat geguckt, wie kann der an die Ladetür fahren. Und nach diesem Gucken hat man nachher die Straße geplant und letztendlich auch so gebaut.
Schlau.
Sehr schlau, weil heute haben wir keine Probleme. Es gibt Hallen, die sind nagelneu, die sind ein paar Jahre alt. Da haben sie vergessen, einen Aufzug in den ersten Stock zu bauen, weil die Bühne im ersten Stock ist. Und die Roadies müssen das Equipment in den ersten Stock hochtragen. Und das darf eigentlich im Jahr 2010 nicht mehr passieren.
Das ist bei euch ja ganz raffiniert gelöst. Ihr habt ja auch eine Bühne, die rauf und runter fährt, ne?
Ja, wir hatten das Glück, dass der Fachplaner für die Bühnentechnik wusste, dass nach der Expo 2000 in Hannover dort auf einer Spedition, im Hof von der Spedition, eine Bühne lag, eine mechanische Hubbühne, und die wurde nicht mehr gebraucht. Da war die Faustaufführung mit dem Bruno Ganz drauf damals. Und die konnten wir relativ günstig erwerben und für unsere Zwecke ummodeln, und somit haben wir ein wunderbares Hubpodiensystem, unter anderem auch ein Teil der Bühne als Transportaufzug in Keller. 4 Meter tief fährt der runter, hebt 11 Tonnen, wo man auch mal ein Auto präsentieren kann, was wir da auch schon des Öfteren getan haben. Das sind so ganz klassisch, zu Also sprach Zarathustra, mit viel Nebel und Licht aus dem Boden fährt.
Gedöns.
Genau, Event-Gedöns.
Event-Gedöns, ja. Ja, Events ist ja auch ein Bestandteil dessen, was ihr dort präsentiert. Das heißt, hier waren wohl sicher auch von vornherein technische Anforderungen im Raum gestanden, denen ihr nachgegeben habt. Ihr hattet das Glück, dass ihr, sagen wir mal, um das Jahr 2000 rum gerade ein relativ großer Schritt nach vorne gegangen ist, was Bühnentechnik anbelangt. Seid ihr da heute immer noch up to date, oder muss man da ständig neu investieren?
Wir versuchen immer up-to-date zu sein. Ist natürlich auch eine finanzielle Frage. Wir haben das große Glück, dass die Stadt Laupheim, die Träger dieses Hauses ist, absolut hinter uns steht, uns da in allen Bereichen unterstützt und sich alle ganz klar, inklusive Gemeinderat, zu diesem Haus bekennen. Auch jetzt in der schwierigen Phase, vor ein paar Wochen war erst Kulturausschusssitzung, das klare Statement, dort wird nicht gespart, ihr müsst weiter mit diesem Budget arbeiten können, sonst macht das alles keinen Sinn, und haben da wirklich eine ganz, ganz tolle Unterstützung und investieren natürlich regelmäßig im technischen Bereich. Beamer ist so ein heißes Thema, die Beamer-Technik verändert sich von Monat zu Monat zum Teil, und wir haben jetzt, glaube ich, den dritten Kulturhaus-Beamer mittlerweile an der Decke hängen in diesen 8 Jahren Betrieb.
Ja, ihr müsst ja aber, sagen wir mal so, okay, das ist der eine große Topf, in den investiert werden muss. Die Technik, die darf man nicht stillstehen, okay, klar. Aber ins Haus als solches muss man, glaube ich, nicht mehr investieren, oder?
Doch, viel Herzblut und Liebe investieren wir in dieses Haus.
Okay, das ist schon, aber ich meine jetzt mal, das Ding, das steht ja eigentlich top da. Wer da mal da war, wird mir da recht geben, und es ist wunderschön geworden. Also eigentlich muss man da ja jetzt nicht mehr irgendwie groß auftoppen, oder?
In kleinen Dingen. Also Sauberkeit ist für uns ein ganz wichtiges Thema. Wenn man das Haus heute betritt, hat man das Gefühl, das ist eigentlich gestern erst eröffnet worden. Also man sieht die vielen Menschen, die durch dieses Haus marschiert sind, sieht man dem Haus eigentlich nicht groß an, weil wir einfach da sehr viel Wert drauf legen, da eine Top-Putzmannschaft haben, einen Top-Hausmeister haben, die da einfach sehr viel Wert drauf legen, die im Sommer oder der Hausmeister im Sommer einfach Räume streicht, Wände streicht, die schwarze Flecken haben, so dass im Herbst, wenn die Saison wieder losgeht, das Haus einfach wieder top dastehen.
Wenn wir jetzt nochmal ganz kurz zurückgehen in die Zeit der Renovierung, beziehungsweise das, ja, ist ja schon fast ein Neuaufbau gewesen. Also viel ist da ja, glaube ich, nicht mehr übrig von dem alten Style, sage ich mal, natürlich von der alten Bausubstanz schon. Wenn man bei euch im großen Saal steht, sieht man diese massigen großen, ja, dieses fast Dachstuhlartige drüber. Ist das denn auch noch original?
Also der Dachstuhl ist der Grund, warum das Haus nie abgerissen wurde, weil der Dachstuhl unter Denkmalschutz stand und steht, und das Haus hat eine Besonderheit, es hat im Prinzip 2 Dachstühle, weil der damalige Schlossbesitzer durch Heirat zu Geld kam und mit dem Geld seiner Frau den linken Gebäudeteil dazugebaut hat und dann über das gesamte Haus nochmal einen Dachstuhl gestülpt hat, und das eben die architektonische und historische Besonderheit, weswegen das Haus nie abgerissen wurde, und das war bis 99 einfach in einem total katastrophalen Zustand.
Das heißt also, das war die absolute Grundprämisse beim Umbau oder beim Neubau, diesen Dachstuhl komplett zu erhalten. Und das ist auch der Grund, warum man ihn heute so schön sieht, oder?
Genau, das ist der Grund.
Ja, präsentiert sich ja auch hübsch.
Ja, und er passt einfach zum Haus. Der Dachstuhl gibt dem Haus eine ganz, ganz besondere Atmosphäre, den man mit einem Neubau nie so hätte erreichen können. Ein Neubau ist oft steril und sehr, sehr klar und rein, und der barocke Dachstuhl ist einfach das Highlight in diesem Haus.
Ja, eins muss man auch sagen, also wenn wir gerade bei Highlights sind, ich habe noch, glaube ich, noch nie so eine schicke Toilette gesehen.
Ja, manche sprechen auch von Oberschwabens schönster Toilette, also von dem her, da ist schon was dran, und an der Öffnung, das war wirklich total lustig, die haben sich die Leute gegenseitig aufs Klo geschickt und haben gesagt, du musst mal aufs Klo, nee, ich muss nicht, doch, du musst mal aufs Klo, du musst es dir anschauen, ach, ich soll es mir anschauen, ich soll da gar nicht machen, sondern... Ja, ist ein Erlebnis, und da ist eigentlich vieles umgesetzt, was sich so eigentlich wie ein roter Faden durch die ganze Architektur und durch den ganzen Umbau zieht. Auf der einen Seite das alte Historische zu erhalten, zu zeigen, dass das Haus mal eine Nutzung hatte. Da hängen alte Elektroinstallationen an der Decke, die man einfach belassen hat. Und auf der anderen Seite mit pfiffigen Elementen wie schwarzem Granit, Glasbausteinen, Stahlträgern ein neues Designelement zu schaffen.
Ja, jetzt haben wir die Leute natürlich neugierig gemacht auf die Toilette. Wir verraten jetzt nicht, was dort ist. Nein, keine Falltür. Nee, das ist ja wirklich toll. Man hat da ja unten gerade ja auch geschafft, diese alten Mauern zu erhalten, und hat im Prinzip was Neues reingebaut. Ist echt ziemlich schick. Deswegen, also, wer dann mal Lust hat, wir werden nachher mal noch drauf eingehen, was denn alles am schönen Programm in diesem Jahr noch ist, auf jeden Fall mal anschauen. Ich würde sagen, jetzt machen wir eine kleine Pause, und danach würde mich mal so interessieren, wie denn die Entwicklung durch die Jahreszeit der Eröffnung so gelaufen ist. Davor hören wir jetzt aber Max Sedgley mit Devil Inside. I want to talk to you today about the devil. 'Cause you wake the devil inside. Yeah, the devil inside. Wir sind noch immer mittendrin in der Plattform. Die dreht sich heute rund um das Kulturhaus Laupheim, und zu Gast ist Bernd Leitner. Bernd, sag mal, war das Kulturhaus von Anfang an der Renner, wie er heute ist, oder gab es da auch Widerstände zu überwinden?
Also es gab natürlich vor allem in der Planungs- und Bauphase extremste Widerstände zu überwinden. Da habe ich noch wenig davon mitgekriegt in dem letzten Jahr, weil einfach der damalige Bürgermeister, der hatte die Vision im Kopf, der wusste ganz genau, was aus diesem Haus werden sollte und wusste wahrscheinlich auch von Anfang an, was es kosten würde und musste aber irgendwie einen Weg finden, auch das mit dem Gemeinderat zusammen zu machen. Und da gab es natürlich in der Bevölkerung viele, viele Widerstände und viel Abneigung gegen dieses Haus. Und wir haben dann irgendwann angefangen, schon im Rohbau einfach immer wieder Hausführungen anzubieten, vor allem mit Vereinsvorständen, die später auch das Haus nutzen sollten, um einfach diese Widerstände aufzubrechen. Und ich denke, das ist uns in diesem Jahr vor der Eröffnung ganz gut gelungen. Und relativ schnell nach der Eröffnung, nachdem jeder mal bei einer Veranstaltung da war, vielleicht auch mal bei einer Hochzeit oder bei einem privaten Geburtstag im Haus da war, sind diese Stimmen relativ schnell verstummt, was Kritik an diesem Haus betraf.
Was hat denn der ganze Spaß insgesamt gekostet?
Also ich spreche immer von einem Schnäppchen, das hört sich jetzt total läppisch an, aber ich finde, es ist nicht läppisch. Also im Gesamten waren es 12,5 Millionen inklusive Stadtarchiv und die Hälfte davon kam als Zuschuss von Bund und Land wieder. Sprich, wir haben noch irgendwie, glaube ich, 7 Millionen blieben an der Stadt hängen. Und wenn man sieht, was einfach in diesem Haus passiert und was um dieses Haus passiert mit Zulieferern, Caterern, Getränkelieferanten, Weinlieferanten, Bäcker, Metzger, alles Umsätze, die es vorher in der Stadt nicht gab, weil es vorher keine Stadthalle gab, weil es vorher solche Veranstaltungen nicht gab. Und ich sag immer, der Wert des Hauses übersteigt längst die Kosten.
Also ihr seid da auch straight. Das Kulturhaus wird bewirtschaftet und zugeliefert von Laubheimer Betrieben.
Also wir gucken natürlich, dass der Umsatz in Laubheim bleibt. Wir sind, was Wirt betrifft und was Catering betrifft, in diesem Haus völlig frei. Es gibt keinerlei Verträge mit irgendwelchen Brauereien, Lieferanten. Der Kunde kann immer das mitbringen, was er will, was er braucht. Und klar ist es mein Job natürlich zu gucken, dass der Umsatz in Laubheim bleibt, aber da kann auch genauso gut ein Ulmer Catering am Start sein, was auch gang und gäbe ist.
Also das ist jetzt nicht bindend.
Nee, gar nicht.
Ihr habt euch da nicht festgelegt. War die inhaltliche Ausrichtung des Programms von Anfang an klar oder gab es da auch Veränderungen im Laufe der Jahre?
Also unser Ding war von Anfang an zu sagen, wir müssen ein Programm machen, wo die Laubheimer sich wohlfühlen, wo sie sich ein Stück weit widerspiegeln und zwar quer durch alle Generationen. Und dann war irgendwann schnell klar, wir machen auf jeden Fall ein Kinderprogramm, das ist mittlerweile sehr erfolgreich, das ist ein Kinderabo, wir haben 600 Sitzplätze und 500 Abonnenten bei unseren Kindernveranstaltungen und die kommen mittlerweile aus der ganzen Region, auch aus Ulm, aus Biberach, aus Schussenried. Da sind wir sehr erfolgreich, das war uns von Anfang an wichtig und dann haben wir ein großes Kulturabo für die Erwachsenen, sage ich mal, mit 6 Veranstaltungen und das sind im Prinzip so die 2 kulturellen Säulen gewesen, die es von Anfang an gab. Und dann hat man natürlich vieles ausprobiert. Geguckt, was funktioniert in diesem Haus. Es war ganz schnell klar, Oper funktioniert nicht, da ist die Bühne zu klein, das macht leichter das Ulmer Theater oder irgendwelche anderen Anbieter, das macht keinen Sinn oder Ballett. Und haben dann vor 2 Jahren uns eigentlich eine Nische geschaffen mit unserer Nacht der Poeten, die wir in Zusammenarbeit mit der Musikakademie Schloss Kapfenburg und dem SWR machen. Das ist so ein kulturelles Aushängeschild geworden, 3-mal im Jahr, wo wir mittlerweile mit 400 Leuten eigentlich in der Regel immer ausverkauft sind. Absolutes kulturelles Highlight, ganz frische Form von Literatur, die mit viel Musik und viel Moderation präsentiert wird.
Du sagst jetzt gerade 400 Plätze ausverkauft. Das ist, vorher war mal eine andere Zahl im Raum gestanden.
Ja, wir haben natürlich auch das Glück, dass wir mit den Räumen spielen können. Wir können Trennwände einziehen, wir können Bühnen größer oder kleiner machen, wir können Vorhänge einziehen. Und deswegen ist es das Schöne, zu sagen, okay, wir arbeiten bei der Poetennacht zum Beispiel mit runden Tischen im Saal, weil wir sagen, Poesie und ein Getränk dazu, am Tisch sitzen, Kerze auf dem Tisch, das gehört einfach irgendwie zusammen. Und da haben wir halt diese Sitzplatzkapazität.
Dann verändert sich das dann und genau. Wird auch dadurch natürlich irgendwie gemütlicher, ne?
Natürlich und okay. viel mehr Atmosphäre.
Das Haus, du hast es vorher gesagt, du hattest vorher 2 Sachen angesprochen, Geburtstag oder Hochzeiten. Das Haus steht ja auch Bürgern zur Verfügung, sprich Vereine können sich also auch einmieten. Es kann aber auch für Hochzeiten, Jubiläen, ähnliche Festivitäten gemietet werden. Wie stark wird das denn genutzt?
Also ich sage immer, wenn mal keine Firma mehr kommt, weil der Wirtschaft so schlecht geht, dass wir keine Außerhausveranstaltung mehr machen können, dann können wir jedes Wochenende 5 Hochzeiten machen. Also das ist ein unheimlicher Run, weil eben so eine tolle Kombination da oben an diesem Schloss ist mit Standesamt, sprich Trauzimmer der Stadt Laubheim, der Kirche nebendran und uns als Kulturhaus. Wir haben da so zwischen 10 und 15 Termine im Jahr zur Verfügung, wo wir private Feiern machen können und die sind im Prinzip in der Regel auch ausgebucht.
Also private Feiern machen können, das Betonung liegt auf können. Also weil alles andere zugebucht ist, oder wie?
Ja, weil wir die anderen Samstage oder die anderen Freitage einfach für Kulturveranstaltungen brauchen, für unsere eigenen, wie für die Laubheimer Kulturschaffenden, wie für externe Mieter.
Das heißt, du sagst jetzt Laubheimer Kulturschaffende, das ist nämlich wahrscheinlich auch der örtliche Musikverein, die Musikschule, Theatergruppen wird es geben, oder?
Genau, also wir haben die Musikschule in Laubheim als wirklich sehr herausragende musikalische Einrichtung, die jetzt wieder mit, glaube ich, über 150 mitwirkenden Kindermusical auf die Beine stellen, das am 7. und 8. April bei uns im Kulturhaus aufgeführt wird. Dann haben wir die Stadtkapelle in Laupheim, die, was mich als Ulmer sehr überrascht hat, als ich da nach Laupheim gekommen bin, die eben nicht Blasmusik spielen im klassischen Sinne, sondern die jetzt im Frühjahr einen kompletten Herr der Ringe-Abend machen auf sehr, sehr hohem Niveau. Ich war da mal bei einer Probe dabei und wird sehr spannend mit Filmschnipseln dazu. Und dann haben wir klar, klassischer Sängerbund, Männergesangsverein oder Gesangsverein, haben die Amateurbühne in Laupheim, die wir bei uns im Kinderprogramm mit integriert haben. Und das sind so die Laupheimer, die bei uns im Jahr so Programm machen.
Und es ist von Anfang an wahrscheinlich so gewesen, dass genau dieser Ansatzpunkt Laupheimer Kultureinrichtungen, wie immer sie geartet sein ist, Bestandteil des Jahresprogramms sind. Ja, beziehungsweise die Räumlichkeiten einfach jederzeit auch belegen können, wenn sie das dann schaffen möchten.
Genau, weil vor dem Kulturhaus gab es ja in Laupheim keine Stadthalle. Also Laupheim hat nie in den 70er Jahren irgendeinen Betonbau hingestellt und hatte die ganzen Veranstaltungen in der Schulaula in irgendwelchen Mehrzweckhallen. Und es war klar, wenn dieses Kulturhaus gebaut wird, dann ist es auf jeden Fall auch der Platz für die Laupheimer Kulturschaffenden, die bisher einfach auf diese verschiedenen anderen Räumlichkeiten verteilt waren, unter zum Teil schlechten Bedingungen. Und was mir da aufgefallen ist, auch bei diesen Laupheim-eigenen Veranstaltungen, das Haus wurde da so ein bisschen identitätsstiftend und es ist so ein Stück weit Heimat geworden für die Leute, die Laupheimer mussten ja früher irgendwie immer nach Ulm oder nach Biberach fahren, um Kultur zu genießen, außer jetzt bei diesen eigenen Kulturveranstaltungen. Und ich denke, das Kulturhaus hat es geschafft, da wirklich ein Ort zu werden, wo die Laupheimer sich wohlfühlen, wo sie sich damit identifizieren, wo sie gerne hingehen. Mir fällt das immer auf, wenn wir Sonntagmittag irgendwie Umbau haben und es ist schön Wetter draußen und wir haben die Türen offen, dann kommen ganz viele Menschen auch nach 8 Jahren noch, die sagen, ich habe Besuch aus England da, meine Tante, und ich zeige dir mal das Kulturhaus. Mhm. Und wo man einfach merkt und spürt, die sind wahnsinnig stolz auch nach 8 Jahren auf dieses Haus.
Schafft ihr es auch ab und zu Leute von außerhalb zu ziehen? Also Richtung Ulm, Richtung Biberach, Richtung
Auf jeden Heizen? Fall. Also ich denke, gerade bei den Poetennächten kommen mittlerweile viele aus Ulm. Und wenn wir natürlich irgendwie große Kabarettnamen da haben wie Ottfried Fischer oder Jürgen von der Lippe, dann kommen die Ulmer auch nach Laupheim oder aus Biberach nach Laupheim, keine Frage.
Lassen die Laupheimer dann noch ein Plätzchen übrig?
Die lassen noch ein Plätzchen übrig, genau.
Okay. Bernd Leiter sitzt mir gegenüber. Das Thema ist heute das Kulturhaus Laupheim. Das war jetzt so ein bisschen der Abriss über die Entwicklung der letzten Jahre. In der nächsten Gesprächsrunde würde mich mal interessieren, wer eigentlich dieses Kulturhaus so betreibt, weil das macht der Darm sicher nicht ganz alleine. Dafür hören wir aber jetzt Musik, und zwar Zuko 103 war auch mal eine Platte der Woche bei uns, und den Titel, den wir aus dem Album hören, ist She. Zuko 103, She. Die Plattform auf Radio Free FM, der 102,6 in Ulm. Unser Thema heute Kulturhaus Schloss Groß-Laupheim. Nee, Bernd, ist es eigentlich richtig, oder ihr sagt alle Kulturhaus, eigentlich heißt es Kulturhaus Schloss Groß. Wie heißt es denn jetzt eigentlich wirklich?
Das heißt beides. Also in Laupheim weiß jeder, wo das Kulturhaus ist, und dieser Name Kulturhaus Schloss Groß-Laupheim kommt da ein Stück weit aus unserer Logo-Hierarchie. Wir haben das Schloss Groß-Laupheim als Dachmarke entwickelt und kreiert, und darunter firmiert das Museum zur Geschichte von Christen und Juden, das sich im Schloss befindet, und eben das Kulturhaus, das sich auch im Areal des Schlosses befindet. Und Groß-Laupheim kommt daher, es gibt auch tatsächlich noch ein Schloss Klein-Laupheim, da ist heute die Polizei untergebracht und eine Galerie.
Ach so.
Und da hat sich einfach die Adelslinie damals getrennt und hat gesagt, okay, ich bleib Groß-Laupheim und ihr da unten wartet Klein-Laupheim, und so kam das.
Also ihr seid die da oben.
Genau.
wenn ich jetzt sage, ihr seid die da oben. Ich habe vorher schon gesagt, Bernd, du kannst das ja nicht alleine stemmen. Ihr habt, da oben sind ja noch mehrere Leute. Wie viele Leute arbeiten denn für das Kulturhaus und welche Aufgaben haben die?
Also man muss dazu sagen, wir sind für so eine große Einrichtung mit 240 Veranstaltungen im Jahr und über 60.000 Besucher ein sehr, sehr kleines Team. Aber dafür schlagkräftig. Wir sind 3 Leute im Büro, meine Assistentin und ich, und noch eine Auszubildende zur Veranstaltungskauffrau, die im Übrigen jetzt alle gerade am Rechner sitzen und Livestream hören. Deswegen einen schönen Gruß nach Laupheim. Das ist ja immer toll im Radio, wenn man grüßen darf. Wir winken auch kurz.
Bin ich jetzt im Radio,
genau. Nee, da gilt auch ein herzlicher Dank an die zwei. Und dann gibt's noch einen ganz tollen Hausmeister und einen Veranstaltungstechniker. Und das war's dann erstmal. An festangestellten 100% Kräften. Dann haben wir noch 6 Rentner beschäftigt, die bei uns auf- und Abbau machen, also Stühle raus und reintragen, Bühnenbilder auf- und abbauen, einfach gucken, dass das Haus so hergerichtet wird, wie es der Kunde braucht. Und dann, und jetzt kommt eben der Unterschied zu vielen anderen Stadthallen und zu vielen großen Theatern, arbeiten wir mit ganz vielen freien Mitarbeitern. drei Techniker vor allem. Da gibt es den Spezialisten für die Medientechnik, den Spezialisten für die Tontechnik, den Spezialisten für das Licht. Oder dann Leute, die im Prinzip ein bisschen beides können, die wir dann bei kleineren Veranstaltungen einsetzen können. Da sind wir einfach sehr froh, dass wir da mittlerweile so einen Pool an Menschen um uns herum haben, die so unsere Philosophie auch ein Stück weit leben, die da mit uns an einem Strang ziehen und auf die wir einfach immer zurückgreifen können.
Eben, und man bräuchte die auch nicht das ganze Jahr, sondern einfach ab und zu mal.
Genau, was mache ich im Sommer? Da habe ich Hochzeiten am Wochenende und unter der Woche hat ein Veranstaltungstechniker gerade so viel zu tun, dass es für eine Woche reicht und der zweite und dritte, die hängt dann in der Luft, die schicke ich dann zum Straßkern im Bauhof. Nee, Quatsch, machen wir natürlich nicht, deswegen haben wir sie auch nicht.
Ich dachte, das wäre so eine moderne Maßnahme. Also,
genau.
Also sag mal, musst du dir eigentlich das Programm absegnen lassen? Gibt es da ein Gremium, das Einfluss nehmen könnte?
Dieses Gremium gibt es nicht. Also wir als Team machen im Prinzip dieses Programm und wir haben jetzt 8 Jahre bewiesen, dass wir das sehr erfolgreich machen, dass es bei den Leuten ankommt und haben da auch auf der letzten Kulturausschusssitzung vom Gemeinderat ganz klar das Signal gekriegt, macht es bitte weiter so wie bisher, wir sind sehr glücklich und zufrieden mit euch und vertrauen uns da auch ein großes Stück weit. Auch das ist mir auch vollkommen bewusst, dass das ein riesen Vertrauensvorschuss ist, den wir da genießen, den trage ich auch manchmal mit dem Rucksack mit mir rum, das gebe ich ehrlich zu, weil du machst ein Programm und bist da vielleicht bei der einen oder anderen Geschichte unsicher, weißt nicht, ob das ankommt und weißt aber auch, dass das Geld kostet, wenn es schief geht und ja, ist eine große Verantwortung, aber die hat bisher 8 Jahre funktioniert.
Entscheidest du ganz alleine oder habt ihr schon so ein bisschen Teamwork?
Wir machen das im Teamwork, also wir haben letzte Woche wieder das neue Kulturabo miteinander besprochen, wo dann einfach aus dem Team an und Einwände kommen, da fehlt noch mal so der Band, guck doch mal nach dem noch oder nach der Produktion und das wird im Prinzip ein Stück weit gemeinsam entwickelt.
Ihr habt inzwischen auch, muss man sagen, doch durchmischt relativ große Namen geschafft, schon nach Laubheim zu bekommen, beziehungsweise ihr habt große Namen, die zu euch kommen. Worauf würdest du es zurückführen? Ist es die Qualität des Hauses, die Qualität des Teams? Weil Laubheim kann es ja nicht sein.
Doch, Laubheim kann es schon sein, weil Laubheim liegt ideal an der B30, eine Viertelstunde von hier weg. Nee, Fakt ist, dass wir von Anfang an angetreten sind und gesagt haben, wir müssen ein Umfeld schaffen, wo der Künstler sich wohlfühlt. Und wenn die ersten Künstler mal da sind, dann spricht sich das auch in der Szenerie rum, dass es Künstlern bei uns im Haus gut geht. Und dann war von Anfang an die Hoffnung da, dann kommt vielleicht auch mal der eine oder andere größere Namen und weiß, dass es ihm bei uns gut geht und dass er toll betreut wird, ein schönes Catering hat, einen tollen Garderobenbereich hat, dass wir vernünftig arbeiten, dass wir alle liebe und nette Menschen sind. Und so ging das dann wirklich. Also da hat sich dann eins zum anderen ergeben. Die Künstler treffen sich ja eh alle irgendwo mal und sind zusammen im Hotel und reden. Wo warst denn du gestern? Und der erzählt in Laubheim, das Essen war toll und das Saal war toll. Und
Bernd Leiter hat mir extra eine Kopfmassage gegeben.
Ja, so ein Stück weit schon. Also wir legen da schon sehr viel Wert auf Künstlerbetreuung und auf Künstlerpflege vor allem auch. Und da ist uns dann oft manchmal auch kein Weg zu weit, wenn es heißt, ach, ich brauche aber schnell noch aus der Apotheke Kopfschmerztabletten, dann fährt halt jemand und holt die. Wenn es dem Künstler gut geht, dann ist auch die Leistung auf der Bühne gut und dann kommt er beim Publikum gut an und ein Rädchen greift da ins andere.
Ein Rädchen greift ins andere, auch ein schönes Stichwort. Jetzt möchte ich mal ganz in eine andere Richtung abziehen und zwar Stichwort Kooperation. Ich habe nämlich neulich hier die Leiterin des Stadthauses in Ulm hier bei uns gehabt und wir haben über eine Kooperation gesprochen, die ihr anstrebt, beziehungsweise sie hat es ausführlich erklärt, wie es funktioniert. Das Ganze läuft unter Klanghaus. Kooperation ist, glaube ich, heute wichtiger denn je. Ihr seid jetzt auch mit dabei am Kooperieren mit dem Stadthaus. Was passiert da genau?
Es passiert Folgendes, dass wir im Rahmen der Reihe Neue Musik im Stadthaus eine Veranstaltung bei uns in Laubheim haben würden. Das ist ein Teil der Kooperation. Wir haben gemeinsam den Flyer erstellt. Das heißt, die Kosten uns einfach geteilt. Das ist schon mal für jede Einrichtung eine gewisse Ersparnis und haben einfach auch festgestellt im Vermietungsbereich, dass wir uns da eigentlich total schön ergänzen und dass ein Stadthaus in Ulm und ein Kulturhaus in Laubheim zum Teil auch denselben Kundenmarkt bedienen und da ist ja nichts dabei, wenn ich einen Anruf von einem Kunde kriege, der bei uns eine Tagung veranstalten will und bei uns ist belegt, weil der Raum schon vermietet ist und ich empfehle einfach das Stadthaus weiter und umgekehrt wird das einfach in Zukunft auch sein und diese Klanghausgeschichte ist der Beginn einer Kooperation, das ist ganz klar auch so von uns festgelegt worden und was da in Zukunft noch alles miteinander passieren wird, lassen wir uns alle mal überraschen. Das wird sich entwickeln und wir sind schon sehr stolz darauf, dass wir das jetzt mit dem Klanghaus hingekriegt haben.
Klanghaus ist das eine, ihr seid ja auch mit einer Veranstaltung mit beim Kulturfrühling Ulm, dieses Jahr unter dem Thema Finnland am Start.
Ja, Mittwoch, den 28. April, werden wir bei uns im Schlosscafé Lepistö und Leti haben im Rahmen eben dieses Kulturfrühlings Finnland. Sie nennen sich finnische Genreüberschreitung im Duo mit Kontrabass und Akkordeon, und wir sind da alle sehr gespannt drauf und freuen uns aber auch, dass wir an diesem Kulturfrühling auch teilnehmen dürfen. Das muss den Namen wirklich erwähnen. Der Lars Frick vom Ulmer Zelt hat uns damit ins Spiel gebracht, und das ist einfach der richtige Weg für uns auch in der Zukunft zu arbeiten. Kultureinrichtungen, egal welche Art, ob frei oder vom Staat oder privat, müssen miteinander arbeiten, die müssen miteinander kooperieren, die müssen nach außen hin zeigen, wir kämpfen gemeinsam gegen die Krise, wir vernetzen uns, wir schließen uns zusammen, wir vermarkten uns gemeinsam. Klar sind wir auf der einen Seite Konkurrenten, aber ich denke, nur gemeinsam geht's in die Zukunft.
Das ist wohl richtig. Ich meine also gerade der Kulturfrühling, ich finde das sehr schön, dass ihr da auch dabei seid. Wir sind ja hier bei Radio Free FM auch mit 4 Veranstaltungen mit am Start. Ich muss ja auch zugeben, ich gehöre ja auch zu dem Gremium, dass diese ganze Organisation mit an den Start gebracht hat, und habe mich sehr, sehr gefreut, als ich gehört habe, dass das Kulturhaus Laubheim mit am Start ist, denn ich meine, so weit ist Laubheim ja nun noch auch nicht von Ulm weg.
Nee, und
in einer Stadt wie Berlin wäre es halt einfach ein anderer Stadtteil.
Genau. Wobei der Ulmer meinte oft, dass Laubheim schon am Boden liegt. Mir ging das ja nicht anders irgendwie. Ich habe Laubheim in früheren Zeiten nicht so wahrgenommen. Klar, aber ich war da mal auf dem Summer Night Festival im Schlosshof, gab es legendäre Konzerte mit George Clinton, mit Fury in the Slaughterhouse. Das kannte ich, aber für mich war Laubheim wirklich schon fast am See, so von der Wahrnehmung her. Und wenn man heute auf die Uhr guckt, ich fahre 12 Minuten in das Roxy von meiner Haustür weg, und jemand, der aus Böfingen kommt, braucht wahrscheinlich genauso lange wie ich aus Laubheim.
Das ist doch richtig. Also macht auf jeden Fall Sinn, dass hier die Kulturinstitutionen ein bisschen näher zusammenrücken, schließlich in die andere Richtung, wenn man jetzt mal an sowas denkt wie Langenau, ist auch nicht arg viel weiter oder arg viel näher da.
Aber in Kultur in Langenau steckt auch ein kleines bisschen Laubheim, weil der Eddie Köbel, der dort Kulturamtsleiter ist, kam aus dem Rathaus in Laubheim direkt nach Langenau zu seinem Job dorthin. Also du siehst, Rainer Laubheim ist da ganz gut vernetzt.
Ich sehe schon. Okay, ich würde sagen, jetzt machen wir noch mal ein bisschen Musik, und danach möchte ich unbedingt noch ein bisschen was von dir erfahren über das aktuelle Programm und die nächsten Highlights bei euch im Kulturhaus Laubheim. Hier sind die Black Seeds.
Ach, übrigens,
das ist tolles Blödsinn.
Lalilu, a cappella comedy.
Ich grüße Sie.
Hallo, wir sind
Jan Melzer,
Tobias Hans,
Sören Sieg
und Sanna Nyman.
Und zusammen sind wir
Lalilu,
a cappella comedy aus Hamburg. Und wir kommen zu euch
am Freitag, den 16. April, ins Schloss Großlaubheim.
Mit dem aktuellen Programm
Grundlos eitel.
Das Deutschlandprogramm.
A cappella comedy.
Wir finden Erbsensuppe gut.
Yeah.
Findest du Erbsensuppe auch gut, Bernd?
Nee, höre ich zum ersten Mal. Aber ich habe mir gerade gedacht, dann kriegen die zum Catering Erbsensuppe, oder?
Wenn sie es gut finden. Das würde ich machen. Das war jetzt ein Jingle zugeschnitten auf euer Haus. La, Le, Lu, ne?
Genau, so heißen sie. Machen A Cappella Comedy, kommen aus Hamburg, wie gerade eben schon erwähnt. Das Programm heißt Grundlos eitel. Es ist ein fantastisches, auch kabarettistisches Programm. Sehr politisch, zum Teil sehr böse. Es kriegen durch die Bank weg alle ein bisschen ihr Fett weg. Und das Ganze eingebunden in wunderschöne Stimmen im A-Cappella-Bereich.
Habt ihr öfters A-Cappella-Sachen? Ist das so ein Standard, jedes Jahr was dabei?
Nee, das ist es erst zum zweiten Mal. Wir hatten einmal die Flying Pickets da, und jetzt ist es zum zweiten Mal A-Cappella mit Lalilu.
Mit Lalilu. Und was steht denn sonst noch Wichtiges oder ganz Tolles auf
dem Programm? Was wir eigentlich jedes Frühjahr machen, ist, dass wir gucken, dass wir einmal im Frühjahr so ein Irish Folk Konzert haben. Da haben wir am Donnerstag, den 15. April, gerade da, nennt sich New Irish Folk, gelten als die Erneuerer des Irish Folk, waren vor 2 Jahren im Ulmer Zelt, haben einen fantastischen Abend dort hingelegt, glaube ich, mit fast ausverkauftem Ulmer Zelt, und die sind auf uns zugekommen, und dann haben wir gesagt, klar, dürft ihr bei uns spielen. Was wir dann in nächster Zeit noch haben, ist nochmal, wie erwähnt, am Freitag, den 23. April in der Reihe Neue Musik, das Klanghaus, ein Orient-Occident-Abend mit dem Mahdi Ensemble aus Kairo und dem European Music Project unter der musikalischen Leitung von Jürgen Grötzinger. Da freuen wir uns alle ganz arg drauf. Dann noch was für die Kleinen, Hits für Kids mit der Sternschnuppe-Band am Sonntag, den 25. April. Und dann am Mittwoch, den 28. April, die angesprochene Kooperation und das angesprochene Finnland-Festival mit Lepistü und Leti, finnische Genreüberschreitungen im Duo. Dann leider schon ausverkauft, Freitag, 30. April, Bülent Ceylan, aber das ging ja vorher um große Namen und kann ruhig ein bisschen angeben, wenn man ausverkauft ist.
Natürlich.
Im Sommer dann 9. Mai oder im Frühsommer Jürgen von der Lippe, dann haben wir unseren großen Rosenmarkt am 19. Juni, da kommen über 10.000 Leute aus ganz Süddeutschland nach Laubheim, um sich mit den neuesten Trends zum Thema Rosen und Accessoires dazu zu versorgen.
Dann im 40. Todesjahr von Janis Joplin haben wir ein grandioses Rocktheater im Oktober am Start. Janis Piece of My Heart, ein Fraustück. Sehr, sehr sehenswert. Und nochmal zwei Kabarettisten, Günter Grünwald am 2. November und Vince Ebert am 13. November.
Also das ganze Jahr ist eigentlich schon verplant, mehr oder minder?
Mit Sicherheit, genau. Wir haben dann auch noch die Kluftinger-Autoren im Herbst im Haus. Da steht der Termin noch nicht ganz fest, aber das wird auch im November sein. Und so haben wir doch den ein oder anderen Namen, den man in der großen, weiten Kulturwelt auch kennt.
Wie lange vorher musst du denn eigentlich planen? Oder wie lange vorher planst du?
Die Planungszeiten haben sich, finde ich, extremst verändert in den letzten Jahren. Also früher haben wir so ein Jahr im Voraus geplant und mittlerweile beschäftigen wir uns eigentlich schon zum Teil mit 2012.
Ups, woran liegt's?
Ich weiß es nicht. Ich habe keine Erklärung dafür. Wir haben das neulich mal im Kollegenkreis auch diskutiert. Ich weiß es wirklich nicht. Also vielleicht wollen die Künstler immer noch früher wissen, wann sie wo denn auftreten wollen sollen. Keine Ahnung.
Ja, ich finde das sehr gewagt, schon so viele Jahre. Ich habe mal einmal mitbekommen, dass auf dem Paleo-Festival in Nyon Bob Dylan 12 Jahre im Voraus gebucht wurde, weil er vorher anscheinend keine Zeit hatte. Da dachte ich mir, wer weiß denn eigentlich, ob der gute Mann noch lebt. Ne?
Gut, wir gucken da schon aufs Alter, was an Künstlern. Nee, Quatsch. Ich weiß es wirklich nicht, an was es liegt.
Das war jetzt politisch nicht korrekt.
Ich weiß wirklich nicht, an was es liegt. Das hat sich so entwickelt wahrscheinlich. Und ich weiß nicht, wie es im Rock'n'Roll-Bereich ist, ob da die Zeiträume auch sich verlängert haben.
Ich kann es mir ehrlich gesagt
nicht
vorstellen.
Müssten wir mal den Tom im Roxy fragen, ich weiß es nicht.
Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Band, außer den ganz Großen, schon noch überhaupt weiß, ob sie dann nochmal angesagt sind. Bernd, wo siehst du dich in 10 Jahren?
Schwierige Frage. Ich habe keinerlei Abwanderungsgedanken momentan. Das muss ich gleich mal vorne wegschicken. Um Gottes Willen, mir geht's da sehr gut. Und solange ich dort das Gefühl habe, wir machen jedes Jahr wieder noch was Neues und wir sind noch nicht am Ende von der Entwicklung angekommen, muss ich da auch nicht weggehen. Ja. Natürlich war ich ein bisschen enttäuscht, dass die Konstanzer gegen das Kongresszentrum gestimmt haben bei ihrem Bürgerentscheid am 21. März, weil das wäre so ein Objekt gewesen, was mich vielleicht mal irgendwann gereizt hätte, damit zu tun. Aber momentan ganz klar, Laupheim ist da mit am Start. Ich habe viele, viele Geschichten in Ulm, noch so ein bisschen nebenher, wie Musikmarathon und das ein oder andere Auflegen, mal in der Rosi oder wo auch immer. Deswegen, mir geht's eigentlich rundum gut.
Du fühlst dich wohl.
Ja, total.
In deinem Job.
Ich fühle mich wohl im Job. Mir fehlt gerade nichts. Und ich gehöre nicht zu den Jammern, um Gottes Willen. Dieses Gejammer der Wirtschaftskrise, klar ist sie da, aber man muss damit umgehen. Und vor allem wir müssen kreativ damit umgehen. Wir müssen Wege finden, wie wir weiterhin irgendwie Kunden ins Haus kriegen, die das Haus mieten für Tagungen, für Galas, für Firmen-Events, und wir sind auf einem guten Weg und sagen immer, wir müssen halt Marketing machen, wie das andere nicht tun.
Habt ihr diese sogenannte Wirtschaftskrise denn deutlich gemerkt? Habt ihr sie überhaupt wirklich gespürt?
Also lustigerweise im Jahr 2009 nicht, weil das Jahr 2009 war unser stärkstes Jahr in 8 Jahren Kulturhaus. Wir haben eine Besuchersteigerung von über 20% gehabt, von 50.000 auf 61.500 Besucher. Mit dem hätte keiner gerechnet. Wie sich das Jahr 2010 entwickelt, werden wir sehen. Im Kulturbereich völlig okay, völlig normal, da merken wir im Prinzip gar nichts. Im Firmenbereich, da werden lustigerweise die Buchungszeiträume wieder kürzer. Da entscheidet man sich viel kurzfristiger, noch ein Außerhaus, eine Veranstaltung zu machen. Das werden wir am Ende vom Jahr sehen. Wir machen da kreatives Marketing mit schönen Werbeaktionen, mit Duftpostkarten zu Weihnachten, nur als kleines Beispiel, die mit Zimtsternrezept und so. Ja, dafür gelten wir als ganz stark.
Gut, Bernd, damit sind wir eigentlich schon am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Wir haben noch einen Titel im Player liegen, nämlich nochmal was von La Lelu.
Ja, es ist der Titel Pofalla. Da geht es auch um den Herrn Pofalla. Ihr werdet das gleich hören. Es ist A Cappella Comedy at its best.
Bernd, herzlichen Dank, dass du da warst.
Ich komme wieder.
Du kommst wieder, keine Frage. Das war die Plattform auf Radio Free FM von 16 bis 17 Uhr. Die Technik hat heute Christian Hütte erledigt. Am Mikrofon war die letzte Stunde hier auf der Seite. Rainer Markus Walter, mir gegenüber saß Bernd Leitner. Das Thema war Kulturhaus Schloss Groß-Laupheim. Ich wünsche noch einen fantastischen Tag und auf bald. Ciao.
Tschüss.